SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel. Vertrauen ist gut, aber nicht immer angebracht. Und wenn Bundeskanzler Olaf Scholz in einer knappen halben Stunde im Bundestag die Vertrauensfrage stellt, dann hofft sogar er selbst, dass er es nicht bekommt. Weniger als 367 Stimmen müssen es dafür sein. Erst dann kann er Bundespräsident Steinmeier bitten, den Bundestag aufzulösen und einen Termin für die Neuwahlen anzusetzen. Was ziemlich sicher der 23. Februar 2025 sein wird. Die Stunden davor, vor dieser Vertrauensfrage, waren für manchen sehr emotionsbeladen, wie SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich heute im ARD-Morgenmagazin erklärte.
Ich glaube, es ist ein Tag der Erleichterung, insbesondere, dass wir jetzt Klarheit schaffen können über den Weg, der bis zur Bundestagswahl auf der einen Seite noch möglich ist. Auf der anderen Seite bin ich auch bitter enttäuscht, auch persönlich, das will ich ganz offen sagen, weil ich mehrere Wochen auch im Unklaren gelassen wurde, dass eigentlich der Vertrauensbruch bereits schon über die Türschwelle gegangen ist.
Verbitterung auf der einen, Optimismus auf der anderen Seite. Viele SPD-Politiker geben sich zuversichtlich, dass ihre Partei auch bei der Neuwahl erfolgreich sein wird. Darunter ist auch die Böblinger Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert. Sie sagte im SWR:
Ich glaube schon, dass es für die Menschen entscheidend sein wird, wer uns durch diese vielen Krisen dann auch weiterhin führt. Ob das ein besonderer Kanzler ist oder jemand, wo man wirklich nicht weiß, wenn er morgens eine Aussage getroffen hat, wie das mittags und abends dann aussieht und er impulsiv auch handelt. Ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielen wird. Und einfach so viele Krisen auch zu meistern, vor diesen Herausforderungen würde die Union ja auch stehen. Wenn man aber in der Opposition ist, dann kann man sich ein bisschen zurücklehnen und muss ja keine Verantwortung übernehmen. Insofern, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall diese Wahl auch für uns gewinnen können.
Nach der Vertrauensfrage im Bundestag, die wir ab 13 Uhr live übertragen. Während in Berlin die Ampelkrise abgewickelt werden soll, beraten in Brüssel die EU-Außenminister über die aktuellen Krisen dieser Welt. Es geht um die Lage in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes, zum ersten Mal unter der neuen Vorsitzenden der Außenbeauftragten Kallas. Die EU will erste Kontakte zur islamistischen HTS-Miliz knüpfen, die Assad gestürzt hatte. Thomas Spickhofen.
Sie habe einen ranghohen EU-Diplomaten in die Hauptstadt Damaskus geschickt, sagte die EU-Außenbeauftragte Kallas. Er solle Kontakte zur neuen syrischen Führung aufnehmen. Bei dem Treffen der Außenminister geht es nach Angaben von Kallas auch darum, mit wem und auf welcher Ebene man dort zusammenarbeiten wolle. Außerdem werde darüber diskutiert, zu welchen Schritten die EU bereit ist, um die Lage in dem vom Bürgerkrieg geschüttelten Land zu stabilisieren. Ob die HTS oder einzelne Mitglieder der Miliz von der EU-Terrorliste genommen werden, dazu wollte sich Kallas nicht äußern. Dazu sei es noch zu früh, sagte die Außenbeauftragte der EU. Erst müsse man sehen, wie sich die Dinge entwickelten. Das könne Wochen und Monate dauern, fügte Kallas hinzu. Da gehe es nicht nur um Worte. Erst danach könne man über weitere Schritte nachdenken.
Neben Syrien soll es bei dem EU-Außenministertreffen auch um weitere Sanktionen gegen Russland und Georgien gehen. Der Kampf um die Zukunft von VW geht weiter. Die Betriebsratschefin des Autobauers Daniela Cavallo hofft auf einen Kompromiss im Tarifkonflikt mit dem Autokonzern. Man wolle nicht mit dieser Angst in die Weihnachtsferien gehen, hat sie vor der heutigen entscheidenden Verhandlungsrunde gesagt. Alle Seiten, Arbeitgeber, Betriebsrat und Gewerkschaft, bezeichneten die bisherigen Gespräche als konstruktiv. Allerdings sei man von einer tragfähigen Lösung noch weit entfernt, sagte VW-Chefunterhändler Maiswinkel. Die IG Metall fordert, dass der Verzicht auf Standortschließungen Grundvoraussetzung für eine Einigung sei. Der tropische Wirbelsturm Chido bedroht weiterhin den Südosten Afrikas. Derzeit befindet sich sein Zentrum über Malawi und zieht weiter Richtung Simbabwe. Auf der zu Frankreich gehörenden Inselgruppe Mayotte, 800 Kilometer vor der Küste Mosambiks, läuft die Suche nach Überlebenden. Hier hatte Chido am Samstag gewütet. Karin Wehrheim berichtet.
Gesicherte Informationen über Todesopfer auf der Inselgruppe Mayotte mit ihren 310.000 Einwohnern sind auch am zweiten Tag nach dem Zyklon spärlich. Der Präfekt von Mayotte, François-Xavier Bieuville, hatte am Sonntag erklärt, es könnten bis zu mehreren Tausend sein. Die Abgeordnete Estelle Youssoufa erklärte gegenüber dem Lokalsender Mayotte Premier, es sei sicher, dass es sich bei den armen Vierteln um ein Massengrab unter freiem Himmel handle. Die meisten Familien, die dort lebten, hätten sich trotz Bitten der Behörden geweigert, Schutz zu suchen. Auch in Mosambik, wo der Zyklon am Sonntag auf afrikanisches Festland traf, richtete er schwere Schäden an, zerstörte nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF Häuser, Schulen und Krankenhäuser. Todesopfer sind bisher aber nicht bekannt.
Der französische Innenminister Retailleau reist heute mit 160 Soldaten und Einsatzkräften nach Mayotte. Für den Abend hat Präsident Macron eine Krisensitzung einberufen.
Fokus Südwest.
An der Mosel bei Müden hat die Notschleusung der festsetzenden Schiffe begonnen. Das erste Schiff ist durch, das zweite liegt bereit. Bei der Aktion werden die zerstörten Schleusentore aufwendig durch übereinander gestapelte Stahlelemente ersetzt. Schiffe schleusen ohne Schleusentor. Das wurde so noch nie zuvor gemacht, sagt der Leiter des Koblenzer Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Albert Schöpflin.
Es ist alles neu, das haben wir noch nie gemacht und ich glaube, das wurde anderswo in dieser Form auch noch nie gemacht, vor allem auch nicht mit 72 Schiffen. Das ist Neuland, was wir betreten und deshalb bin ich da auch immer vorsichtig, zwar vorsichtig, optimistisch, aber es muss zuerst alles passieren, bevor wir uns dann auf die Schulter klopfen können.
Den Fachleuten zufolge dauert der ganze Vorgang pro Schiff 4 bis 5 Stunden statt wie gewöhnlich 20 bis 30 Minuten. Die Künzelsauer Wirth-Gruppe hat Mitgliedern des Betriebsrates gekündigt. Als Grund nannte das Unternehmen dem SWR arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen der Beschäftigten. Die Vorwürfe der IG Metall weist das Unternehmen zurück. Aus dem SWR-Studio Heilbronn Alexander Dambach.
Aufgrund des laufenden Verfahrens äußere sich Wirth nicht zu Details, heißt es. Der Wirth-Betriebsrat habe den Kündigungen zugestimmt. Die Inhalte eines IG Metall-Flugblatts kommentiere man nicht. Die Gewerkschaft wirft Wirth vor, Betriebsräte, Zitat, mundtot machen zu wollen. Es gehe darum, Interessenvertreter mürbe zu machen. Die drei fristlos gekündigten Mitarbeiter hatten laut IG Metall im Sommer Unterschriften gesammelt, um auf eine fehlende Wertschätzung in der Logistik hinzuweisen, heißt es. Am Nachmittag wird von im Heilbronner Arbeitsgericht eine erste Kündigungsschutzklage verhandelt.
Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermittelt im Fall eines ehemaligen Patienten der Medianklinik Sonnenwende in Bad Dürkheim. Die Tochter des Mannes hatte im November wegen Misshandlung schutzbefohlener Anzeige erstattet. Birgit Baltes zu den Vorwürfen.
Die Tochter des an Demenz erkrankten Mannes wirft der Klinik vor, dass ihr körperlich noch fitter Vater nach 2 Wochen Aufenthalt in lebensbedrohlichem Zustand aus der Klinik entlassen wurde. Laut Tochter hat ihr Vater in der Klinik 9 Kilogramm abgenommen. Er konnte nicht mehr laufen und sein Körper war voller blauer Flecke. Der 81-Jährige musste nach seiner Entlassung im Klinikum Ludwigshafen tagelang mit Infusionen wieder aufgepäppelt werden, so die Tochter. Ihr Vater sei in die Dürkheimer Klinik gekommen, damit die Ursache für ein ständiges Räuspern abgeklärt werde. Das sei nicht geschehen. Der Median Klinikkonzern wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern.
Die gute Nachricht.
Die Bahn fährt pünktlich. Um 12.02 Uhr ist heute vom Berliner Hauptbahnhof der erste ICE der neuen Direktverbindung Berlin-Paris gestartet. Ob er auch pünktlich ankommt? Aber nein, keine hämischen Unkenrufe an dieser Stelle, zumal es ja noch mehr gute Nachrichten von der Bahn gibt. Die Generalsanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt ist abgeschlossen. Seit gestern fahren die Züge wieder und damit wurde der Zeitplan mehr als eingehalten. Hätte vorher irgendwie kaum einer geglaubt, auch nicht der Bahnexperte Frieder Kümmerer. Wie die Bahn das geschafft hat, das hat er in SWR aktuell so erklärt.
Die Bahn kann alle Gewerke gleichzeitig bedienen bei so einer Streckensperrung. Also sie schafft es, Schwellen, Schienen, Oberleitungen, Signale gleichzeitig auszutauschen und auch Bahnhöfe gleichzeitig zu sanieren. Das waren alles Sachen, wo bisher einzelne Streckensperrungen für notwendig waren. Und sie hat auch gezeigt, dass sie das auch organisieren kann. Also sie schafft es, Ersatzverkehr einzurichten und die Umleitungsstrecken entsprechend zu bedienen, dass doch ein relativ zuverlässiger Bahnverkehr und ein zuverlässiger Ersatzverkehr gewährleistet werden kann. Aber fairerweise muss man sagen, bei der Riedbahn gab es auch viele Skeptiker, auch mich tatsächlich. Und auch viele Experten hatten da Schlimmeres erwartet und es ist relativ gut und reibungslos verlaufen.
Und dabei belassen wir es jetzt einfach mal.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.